Also wir haben gesehen, dass das nicht ganz leicht ist, den Sabbat zu halten. Offenbar ist es aber wichtig. Das steht immerhin in den 10 Geboten. Wir sollen das trainieren. Und vielleicht kann man sich da vorstellen, das ist wie bei einer Bodenturnerin, die ihre Übung so lange trainiert, bis der Körper das quasi selber kann, ohne dass man drüber nachdenken muss. Ist vielleicht ein bisschen stark, das Bild, aber wir sollen es halt trainieren, Jesus nachzufolgen, und dazu gehört eben auch dieses Sabbathalten, was wir jetzt nun entdeckt haben. Wir werden heute sehen, dass dieses Sabbathalten nicht nur eine lästige Aufgabe ist, weil das ist ein Gebot, da müssen wir auch noch abfeiern. Wir haben gemerkt, es ist nicht so ganz leicht, und es ist aber nicht nur einfach lästig, sondern wie wir gerade bei Augustinus gehört haben, es ist tatsächlich etwas, was unser Leben besser macht, befriedigender oder irgendwie so. Und das Tollste ist, das können wir machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, weil Gott will das. Wir können auch ohne schlechtes Gewissen nichts tun und uns besser fühlen. Nun ist es ja so, wir werden so von unseren Begierden getrieben. Wir haben Verlangen, etwas zu erreichen. Immer irgendwas. Wir wollen ein Ziel erreichen, das motiviert uns. Und wenn wir keine Ziele haben, dann haben wir auch keinen Grund, morgens aufzustehen. Also was motiviert dich? Was treibt dich morgens aus dem Bett? Die Arbeit vielleicht, irgendwelche Aufgaben, die bei dir im Kalender stehen und erledigt werden wollen. Das heißt, die Ziele, die wir erreichen, das, was uns antreibt, das ist nicht immer nur was Schönes. Natürlich kann Arbeit auch Spaß machen, aber manchmal ist es eben so, dass da nur ganz viele unangenehme Termine im Kalender stehen und dann ist die Begierde, die möglichst alle abzuarbeiten, damit sie hinterher weg sind. Also irgendetwas treibt uns immer. Arbeit, dahinter steckt ja noch ein größeres Ziel. Man muss ja seinen Lebensunterhalt verdienen. Dahinter steckt jetzt noch wieder ein größeres Ziel. Man muss in den wohlverdienten Ruhestand irgendwann kommen und seine Altersvorsorge einigermaßen einrichten. Vielleicht steckt da noch ein größeres Ziel hinter. Vielleicht willst du ja so viel ansparen, dass du deinen Kindern was vererben kannst, denn sie sollen es ja mal besser haben als du. Es gibt also Ziele, Begierden, Verlangen, die uns antreiben, etwas zu tun. Die sind bei jedem anders. Wenn du keine Kinder hast, dann kannst du denen auch nichts vererben, klar, zum Beispiel. Aber die Zusammensetzung der Ziele sind für jeden anders. Der eine will einfach nur überleben. Der nächste will möglichst erfolgreich sein und Anerkennung haben. Der nächste will wenigstens als netter Mensch gelten. Und je nachdem, welche Ziele wir haben, strukturieren wir auch unser Leben. Das heißt, wir haben Ziele, die uns antreiben und irgendwelche Begierden, die wir erfüllen müssen, damit wir einigermaßen zufrieden sind und zur Ruhe kommen. So, es haben also jede Menge Antriebe, um irgendetwas in dieser Welt zu tun. Jetzt kommt die Frage, was treibt dich an, so werden zu wollen wie Jesus und ihm nachzufolgen? Gute Frage, ne? Da ist nichts. Natürlich die Information, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Aber was hilft mir das jetzt? Ja. Also glaube ich so vor mich hin, nicht wahr? Und ich ja sowieso, ich werde dafür bezahlt, ich bin Profi fromm, klar. Aber ansonsten verfolge ich halt mein Verlangen, so meine Ziele. Und es ist immer was zu tun. In Sprüche 1, Vers 8 steht, das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Wir sind niemals zufrieden, hat König Salomo schon in die Sprüche geschrieben. Und jede Kultur, seitdem es Kultur gibt, funktioniert jede Kultur so, dass sie Verlangen und Begierden schafft, damit irgendetwas in Gang gesetzt wird. Und die meisten Informationen, die wir heute bekommen, haben ja auch immer irgendwie was mit Werbung zu tun, selbst wenn nicht Werbung dran steht. Aber es ist immer etwas, das uns sagen will, so und so und so ist besser. Du sollst was kaufen, damit du deine Begierden, deine Verlangen befriedigen kannst. Nur, du hättest dieses Verlangen gar nicht, wenn die Werbung dir das nicht sagen würde. Und das gilt ja nicht nur für Konsumgüter. Ich kriege ständig irgendwelche Werbung von dubiosen Persönlichkeitscoaches. So. Und die sagen mir, wie ich erfolgreicher werden kann. Aber damit sie mir das sagen können, müssen sie mir erstmal beibringen, dass ich ja jetzt erfolglos bin. So, das heißt, die Werbung weckt in uns Begierden, die wir ohne sie gar nicht hätten. Es ist also eigentlich völliger Blödsinn. Andererseits, mit der Arbeit, die wir tun, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, produzieren wir ja wiederum Waren und Dienstleistungen, die verkauft werden müssen, damit wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Das heißt, wir produzieren etwas, was anderen durch Werbung angeboten werden muss, damit wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Das ist also so dieser viel zitierte Teufelskreis. Wir produzieren eine permanente Unruhe, damit wir endlich zur Ruhe kommen. Aber um zur Ruhe zu kommen, müssen wir Unruhe produzieren, damit wir Geld verdienen, damit wir zur Ruhe kommen können. Und das ist aber in Wirklichkeit ein Teufelskreis. Und jetzt wieder die Frage, was hat das mit Jesus zu tun? Als die Merle Schwarz hier war, vor 2 Wochen, da hat sie über den Heilandsruf gepredigt in Matthäus 11. Da sagt Jesus zu uns: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch abmüht und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe, dann werden eure Seelen Ruhe finden. Denn mein Joch ist leicht und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Vielleicht könnt ihr nochmal die Predigt nachhören, ich habe sie auch hochgeladen. Jesus lädt uns ein, aus diesem Teufelskreis von Begierde und Erfüllung und diesem ständigen Hin und Her, diesem Unruhe machen, um zur Ruhe zu kommen. Jesus lädt uns ein, auszusteigen aus diesem Teufelskreis. Und das hat Gott schon vor 3500 Jahren seinem Volk Israel gesagt, hat eingeladen: Steig aus. In 5. Mose 5 erinnert Gott sein Volk nochmal an die 10 Gebote aus 2. Mose. Das ist etwa 40 Jahre, nachdem das Volk Israel am Berg Sinai die 10 Gebote zuerst hörte. 40 Jahre danach, also die nächste Generation, denen sagt Gott die 10 Gebote nochmal. Er zitiert sich also selber. Aber Gott begründet 40 Jahre später das Sabbatgebot anders. Er sagt jetzt hier: Denk daran, auch du warst mal Sklave im Land Ägypten, aber der Herr, dein Gott, hat dich von dort herausgeführt mit starker Hand und machtvoll ausgestrecktem Arm. Deshalb hat der Herr, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat als Ruhetag zu gestalten. 40 Jahre vorher, am Sinai, als die Eltern aus Ägypten kamen, hatte Gott den Sabbat damit begründet, dass er ja selber nach der Schöpfung einen Tag Pause gemacht hat. Jetzt sagt er, nennt einen anderen Grund, er sagt, eure Eltern und Großeltern, die saßen in diesem Leistungsteufelskreis fest, sie waren Sklaven in Ägypten, sie mussten Tag für Tag schuften, ohne Pause, um zu überleben, und sie waren dazu verflucht, der ägyptischen Gesellschaft und ihren Herrschern den Luxus zu produzieren, in dem die leben wollen. Die Israeliten waren die Sklaven, die das erarbeiten mussten. Dann sagt Gott ihnen: Bei euch soll das aber anders sein. Ihr habt jetzt einen neuen König, nicht mehr den Pharao, sondern Gott selbst. Und dieser Gott, der ist überhaupt nicht darauf angewiesen, dass ihr ihm irgendwelche Paläste oder Tempel baut. Er ist selber Gott, der braucht das nicht. Der hat es nicht nötig, dass ihr für ihn arbeitet, sondern er sorgt für euch. Er holt euch mit starkem Arm aus der Sklaverei raus und gibt euch Freiheit. Darum könnt ihr es euch erlauben, alle 6 Tage einen Tag nichts zu tun. Ihr braucht nichts zu produzieren, ihr braucht euch nicht kümmern, ihr braucht euch nicht sorgen, ihr müsst noch nicht mal an eure Arbeit denken. Und ganz wichtig: Achtet darauf, dass ihr selbst nicht zu solchen Tyrannen werdet wie der Pharao. So nach dem Motto: Ich arbeite Sabbat, nicht, jetzt müssen alle anderen arbeiten, damit der Laden weiterläuft. So, ne? Nein, sondern es sollen wirklich alle am Sabbat nichts tun. Selbst die Sklaven hatten in Israel frei am Sabbat. Sie waren am Sabbat nicht Sklaven, sondern waren frei. Ihr sollt keine Ausbeutungsgesellschaft werden. Ich habe euch da rausgeholt, damit ihr davon frei werdet. Und seht zu, dass ihr nicht selber so eine Ausbeutungsgesellschaft macht, wie das, wo ihr rauskommt aus Ägypten. Der Theologe A.J. Swoboda nannte den Sabbat die geplante soziale Gerechtigkeit. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel The Subversive Sabbath, der subversive Sabbat oder auch der rebellische Sabbat. Der Sabbat rebelliert gegen diesen Teufelskreis. Am Sabbat steigen wir aus dem Hamsterrad unserer Konsumgesellschaft aus und aus dem Hamsterrad unserer Arbeit. Wir sagen, ich bin jetzt mal nicht unter dem Joch. Jesus trägt jetzt mal allein weiter. Was wird passieren, wenn du am Sabbat aus dem Teufelskreis aussteigst? Es wird ein inneres Tauziehen in dir stattfinden. Einerseits willst du zu einer tiefen Ruhe kommen. Sekunde mal, ich muss mal gerade gucken, ob ich das jetzt falsch gemacht habe hier. Ich habe es falsch gemacht. Gut, dann lassen wir das so. Also, wenn du in den Sabbat reingehst, wird es in dir ein inneres Tauziehen geben. Einerseits willst du zu einer tiefen Ruhe kommen. Andererseits treiben dich deine Gedanken schon zu all den Dingen, die da noch rumliegen. Nathalie gerade erzählt, hat Gerhild gerade erzählt. Und es wird niemandem viel anders gehen. Das Treiben der Gedanken. Einerseits willst du Gott vertrauen, dass er schon alles macht, was du jetzt gerade heute nicht machst. Andererseits, würde der das denn so tatsächlich so machen, wie ich es selbst mache? Macht er das denn auch richtig? So Fragen stellen sich tatsächlich irgendwie. Andererseits mit der Arbeit, einerseits willst du Jesus vertrauen, dass er dir deine Alltagslasten trägt und dass er mit dir dein Joch trägt. Andererseits hast du Angst, dass all die Lasten, die du heute nicht schulterst, all die Aufgaben, die du heute nicht erledigst, sich morgen stapeln. Oder sogar noch welche obendrauf gelegt werden, weil du heute faul warst. Gott ist aber nicht ein Pharao und ein Sklaventreiber, der dir morgen die doppelte Arbeit auferlegt, wenn du sie heute nicht tust. Ist ja so, ne? Man geht in Urlaub und hat so alles Mögliche abgearbeitet und weiß ganz genau, wenn ich wieder aus dem Urlaub nach Hause komme, stapelt sich schon wieder alles auf dem Schreibtisch oder sonst wo. Gut, aber Gott ist kein Pharao und Sklaventreiber, sondern Jesus bietet dir an und sagt, ich trage dein Joch mit dir. Wir haben also gelernt, dass wir in einem System von Begierden leben. Dieses System gönnt uns keine Ruhe. Wir müssen unsere Verlangen irgendwie stillen. Sonst bekommen wir keine Ruhe, wenn eben unsere Verlangen nicht gestillt werden. Der Knackpunkt ist, haben wir gelernt, wir haben Verlangen nach Ruhe und sind permanent in Unruhe, um diese Ruhe herzustellen. Das ist ein Teufelskreis. Wir haben gelernt, dass wir bei Gott am Sabbat Ruhe finden können, weil er uns diese Last abnimmt. Wir leben unter einem Gott, der uns Ruhe schenkt und nicht unter einem Pharao, der uns versklavt. Wir haben bei Merle Schwarz gelernt, dass Jesus da ist, um uns zu helfen, unsere Lebenslasten zu tragen, damit es nicht zu schwer wird. Wir haben also tatsächlich gute Aussichten. Und jetzt mache ich mal Werbung. Ich habe dir ja gesagt, dass du ein Verlangen nach Ruhe hast. Ich hoffe, ich habe dieses Verlangen ausreichend durch meine Werbung in dir geweckt. Und jetzt mache ich dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Vertrau auf Gott und glaube an Jesus Christus, dann findest du Ruhe. Dann wirst du Ruhe finden, du wirst den Sabbat halten können, weil du vertrauen kannst, dass der Sabbat dich nicht umbringt und die Arbeit trotzdem erledigt wird. Wie jedes gute Produkt hat auch, ich weiß gar nicht, was ich da für eine komische PowerPoint produziert habe, die funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Egal, guckt einfach weg. Wie jedes gute Produkt hat auch die Ruhe und der Sabbat einen Preis und dieser Preis ist folgender. Verzichte einen Tag in der Woche auf alles, was irgendwie mit diesem Teufelskreis zu tun hat. Ganz wichtig in unserer derzeitigen Gesellschaftsform, verzichte auf alles, was dir die Medien auf deinem Handy, im Internet, im Fernsehen, im Radio, sonst irgendwo sagen. Lehn die ganzen Angebote, die dir gemacht werden, einfach mal ab. Angenommen, du willst spazieren gehen, dann brauchst du nicht auf die Wetter-App zu gucken, wie das Wetter in 2 Stunden ist. Das Wetter wird in 2 Stunden sein, ob du es weißt oder nicht. Geh einfach spazieren an deinem Sabbat. Du musst nicht wissen, was da sonst noch ist. Es gibt so viel, was du nicht wissen musst am Sabbat. Übe zu akzeptieren, was ist. Das, was ist, ist. Fertig. Du musst nicht ChatGPT fragen, warum und wozu und wogegen es ist. Es ist einfach. Akzeptier das, wenigstens am Sabbat. Und denke nicht an deine ganzen Aufgaben und mach auch nicht anderen Arbeit. Gerhild, dieser Gedanke jetzt da nachher zum Bäcker zu gehen, das sei dir genehmigt. Aber man kann ja auch mal drüber nachdenken, wenn ich jetzt meinen Sabbat feiere und das ist jetzt vielleicht für dich ein Sonntag, dann geh eben nicht Sonntagmorgen zum Bäcker, sondern Samstagmorgen zum Bäcker, um nicht Sonntagmorgen jemanden am Sabbat auch noch Arbeit zu machen. Ich weiß, da kann man jetzt lange drüber diskutieren, aber denk mal drüber nach. Wir hatten darüber gesprochen, dass wir uns selbst eine Sabbatstruktur schaffen wollen. Der Sabbat fängt mit dem Abend des Vortages an, nicht? Bei Sonnenuntergang des Vortages fängt der Sabbat an. Das kann man ja damit machen, dass man sich ein lecker Essen macht, vielleicht mit Freunden und Familie zusammen. Oder einfach die Beine hochlegt und aus dem Fenster guckt. Mach das mal. Und wenn du dann am nächsten Morgen die Sabbatroutine beginnst, dann kannst du das auch mit einem Ritual tun. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ja. Ich schalte mein Handy aus und lege es ganz tief unten in die Schublade. Ich zünde eine Kerze an und spreche ein Gebet. Und in diesem Gebet danke ich Gott, dass er mir den Sabbat schenkt und dass er kein Sklaventreiber ist. Und ich bitte Jesus für diesen Tag, meine Lasten allein zu tragen. Ich bin mal einen Tag nicht da. Ich führe ein Sabbat-Tagebuch. Da könnte ich mir am Anfang die Frage stellen, wie fühle ich mich, welche Gedanken treiben mich, was interessiert mich gerade. Dann lösche ich die Kerzen und beginne mit dem, was ich mir für den Sabbat vorgenommen habe. Über die Sabbataktivitäten hatten wir auch schon gesprochen. Da gab es folgende Möglichkeiten. Kerzen anzünden, Kinder segnen, wenn sie da sind, nichts tun, Bibel lesen, Spielchen mit der Familie machen, schlafen ist so gut, ne? Spazieren gehen, egal wie das Wetter wird. Also alles, was irgendwie nicht normal ist. Und wenn du dann den Sabbat beendest, dann zünde wieder eine Kerze an. Könntest du folgende Struktur nehmen? Ich zünde eine Kerze an, ich spreche ein Gebet, in dem ich mit Gott über das spreche, was mich am Sabbat beschäftigt hat. Ich führe wieder mein Sabbattagebuch und stelle mir wieder die Frage, was beschäftigt mich gerade, was ist in meinen Gedanken? Dann lösche ich die Kerze und gehe schlafen. Und dann, ganz spannend, schaffe ich, das Handy in der Schublade zu lassen. Das bedeutet für mich, ich muss den alten Wecker rausholen, weil nämlich am nächsten Tag mein Handy nicht klingelt, die Weckerfunktion. Hier ist so ein Wecker, du hast so einen Wecker, ne? Das ist der Preis, den du zahlen musst, um zur Ruhe zu kommen. Und wenn du bereit bist, diesen Preis zu bezahlen, dann sage ich dir, beginne jetzt an Jesus zu glauben. Vertraue ihm, dass er dafür sorgt, dass deine Lasten dich nicht erdrücken werden. Er ist absolut vertrauenswürdig. Der hat schon sein Leben dafür gegeben, dass die Last deiner Verfehlungen, Schuld, Sünde dich nicht das Leben kosten, das ewige Leben am Ende deines Lebens. Der Sabbat kann tatsächlich ein Vorgeschmack auf den himmlischen Frieden sein. Amen.